der Fischereihafen-Podcast. Herzlich willkommen zurück zum Fischereihafen-Podcast. Heute bei mir zu Gast Herr Reinhard Meiners, eine Größe im Fischereihafen, denn fast 30 Jahre lang war er Geschäftsführer der FBG. Hallo Herr Meiners.
Ja.
Erzählen Sie doch noch ein bisschen von sich.
Ja, ich war aus Gründen, die ich selbst nicht benennen kann, immer see- und hafenorientiert. Ich bin im Ammerland aufgewachsen. Es zog mich immer in die Nähe des Wassers, in die Nähe der Nordsee. Und das hat auch dazu geführt, dass ich damals diese Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann in Bremen gemacht habe. Mhm. Einfach, weil ich diese Verbindung zum Wasser und zur Schifffahrt gerne haben wollte, ohne dass ich nun unbedingt selbst zur See fahren wollte.
Ja.
Aber immerhin.
Und bei einer Reederei haben Sie gelernt?
Bei einer Schiffsmaklerei, Schiffsagentur, die dann auch sich als Reederei betätigt hat durch Beteiligung an Schiffen und so weiter. Und das war also eine interessante Tätigkeit, weil damals die Schiffsmakler, auch zum Beispiel die, bei der ich gelernt habe, sehr viele ausländische Reedereien vertreten haben.
Ah, okay.
Also nicht nur Hapag und Lloyd, führte dazu, dass ich also mir gar nicht mehr vorstellen könnte, woanders als irgendwo hafenbezogen tätig zu sein. Mhm. Und insofern bin ich dann also auf die Ausschreibung hin im Fischereihafen Bremerhaven gelandet, obwohl ich an den Hafen selbst nicht die allerbesten Erinnerungen hatte. Aus meiner Ausbildungszeit kannte ich Bremerhaven, die Columbus-Kaie. Wir haben damals da die ersten Passagierschiffe der Nachkriegszeit abgefertigt, die Gripsholm und die Stockholm der Svenska Amerika-Linie, die in den Wintermonaten über Bremerhaven fuhren. Und sind wir dann natürlich über die alte B6 nach Bremerhaven gefahren und manchmal bei Nacht und Nebel. Und dann haben wir immer unsere Späße gehabt, indem wir sagten, also wenn wir auch nichts sehen, wenn wir in Bremerhaven sind, das riechen wir. zu der Zeit hatte Bremerhaven mehrere Fischmehlfabriken. Mhm. Und selbst als ich 1966 herkam, gab es im Fischereihafen noch 5 Fischmehlfabriken. Waren mit entsprechenden Geruchsbelästigungen verbunden.
Ja.
Das war nicht zu überriechen, sag ich mal.
Man konnte es nicht ignorieren. Ja. Ja.
Naja, aber trotzdem, ich bin hierher gekommen, weil mich die Stelle interessierte.
Was war das denn für eine Stelle, die da ausgeschrieben war, die Sie so gereizt hat?
Das war eine Stelle als Abteilungsleiter der Grundstücksabteilung Liegenschaften, Infrastruktur. Aber das Geschehen 1966 im Fischereihafen, das war bestimmt von den Anlandungen, von den Frischfischanlandungen, obwohl die damals schon rückläufig waren, weil die Schiffe kamen im Laufe des Tages, manchmal auch erst gegen Abend rein, wurden über Nacht entladen, der Fisch gelöscht in Kisten, verwogen und morgens zur Auktion gestellt. Und
also im Grunde genommen war die FBG 24 Stunden für ihre Kunden da.
Ja, wir waren also wirklich im 24-Stunden-Betrieb.
Ja.
Und was ich eben damals aber schon abzeichnete, war, die Zahl der Frischfischfänger ging immer weiter zurück.
Ja.
Und dafür kamen Vollfroster in Fahrt,
okay,
die den Fisch auf See verarbeiteten.
Ja, und damit veränderte sich dann auch die Infrastruktur im Fischereihafen.
Und damit veränderte sich die Tätigkeit. Erst, wenn diese Schiffe kamen, dann wurde das Hafenkühlhaus gebaut, was da heute noch steht. Die Nordsee baute ein Kühlhaus am Handelshafen.
Ja.
Die hanseatische Hochseefischerei baute ein Kühlhaus bei ihrem Betrieb auf der anderen Seite des Fischereihafens, also auf der Westseite. Mhm. Also da verlagerte sich sehr, sehr viel und auch der Arbeitseinsatz der Löscher veränderte sich total. Mal mussten sie Frischfisch löschen und 2 Tage später waren sie irgendwo am Hafenkühlhaus oder beim Hanseaten oder bei der Nordsee im Frostfischumschlag.
Ja.
Und das war völlig andere Arbeit. Das waren diese Fisch verarbeitet in Platten, tiefgefroren und so weiter. Das war ein ganz anderer Umgang, das war eine ganz andere Art von Arbeit. Also insofern war das also eine unheimliche Veränderung.
Ja, und das war ja auch der Zeitraum, wo Sie dann Geschäftsführer geworden sind, oder? Da, in dieser Veränderungszeit?
Geschäftsführer war ich ab 72.
Ja, ja, das heißt, all diese Veränderungen, die stattgefunden haben, haben Sie schon als Geschäftsführer der FBG begleitet und Lösungen gefunden?
Die habe ich also sehr intensiv mitvollzogen, sozusagen, weil auch sich Nutzungsänderungen in den Betrieben ergaben.
Ja.
Da mussten wir Gebäude anpassen. Also insofern hatte man also auch mit diesem Wandel zu tun,
ja,
und musste da Lösungen finden.
Genau, und musste als FBG dann ja auch immer am Puls der Zeit, wenn nicht sogar eigentlich einen Schritt voraus sein.
Das hat damals unter anderem dazu geführt, dass über die FBG eine ganze Reihe von neuen Gebäuden, das waren die sogenannten Industriehallen. Mhm. Das sind die Gebäude, in denen heute die Firma Froster untergebracht
ist. Ah, okay.
Und die wurden alle nach einem bestimmten System gebaut. Und sodass es dann später auch möglich war, dass man diese Lücken schließen konnte. Und dann wurde das große zusammenhängende Betrieb. Und wenn Sie da heute dran langfahren, dann haben Sie ja das Gefühl, das ist also wahnsinnig großes, langes Gebäude. Ja. Das waren früher mal zum Teil Einzelgebäude.
Die wurden dann irgendwann verbunden.
Wo die Lücken geschlossen werden konnten.
Ja.
Nach genauem Rastermaß. Toll geplant.
Also da gab es schon von Anfang an diesen Plan, wir bauen jetzt erst einzeln, aber wir haben die Lücken als Reserve, wenn sich Dinge erweitern oder wenn sich Firmen vergrößern möchten.
Ja.
Und es ist ja dann auch so gekommen.
Wie überhaupt die ganze Zeit auch dadurch bestimmt war, das kann ich an einem Beispiel sagen. Es gab ja den großen Verarbeitungsbetrieb, der nannte sich Fischensland, der gehörte zur Nordsee Unilever.
Ja.
Und die hatten die neuen Hallen, in denen heute die Tiefkühlfischverarbeitung, vor allen Dingen die Fischstäbchenherstellung läuft, die hatten die gebaut, um dort Konserven herzustellen.
Okay, eigentlich
also Hering,
Konserven.
In Dosen herzustellen. Dafür war das gebaut worden. Die hatten zwei alte eingesessene Firmen, die Firma Baumgarten und die Firma Wollmeier, die an die Nordsee verkauft hatten. Hatten getrennte Produktionsstätten, beide erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut.
Mhm.
Und die gaben die auf, gaben die zurück an uns und stellten diesen Betrieb, den sie gerade erst für die zusammengefasste Produktion dieser übernommenen Betriebe Wollmeier Baumgarten gerade erst gebaut hatten, dann schmissen sie plötzlich die ganzen Maschinen raus, bauten um und fingen dort an, Tiefkühlfisch zu verarbeiten. Bis heute.
Ja, ich wollte gerade sagen, das war ein Erfolgsprodukt.
Bis heute. Da kann man richtig den Wandel sehen, der sich da so also vollzogen hat.
Ja.
Das ist also ein, muss man sagen, gerade erst neu errichteter Betrieb, schon im Innern völlig verändert wurde.
Ja. Was waren da so Ihre größten Herausforderungen in der Zeit?
Kann ich Ihnen sagen, diese Fragen der Anpassung, FBG übernimmt mal und macht da mal was draus.
Okay. Und da standen Sie da und sollten sich was ausdenken.
Ja, und dann hatten wir diese ausgeräumten Betriebe, wo die Maschinen und alles hier in der Reihe raus waren. Und dann hatten wir die Altbauten am Hals und sollten was draus machen.
Okay, da war guter Rat teuer.
Da musste man sich was einfallen lassen. Und also da war, sage ich mal, Problemstellungen damit verbunden, die man vielleicht vorher gar nicht so geahnt hat, aber die waren dann plötzlich da.
Das ist auf jeden Fall nie langweilig geworden.
Nee, das muss man sagen. Auf dem Gelände stehen heute ganz andere Gebäude mit ganz anderen Nutzungen.
Mhm.
Also das deutet an, dass der Wandel sozusagen immer dazu gehört hat.
Ja. Und wenn dieser Wandel eigentlich ja sehr stetig war, also es war ja immer irgendein Wandel im Fischereihafen, gerade aktuell, was war denn für Sie so die prägendste Zeit?
Ach, die kann ich, glaube ich, die ganzen 30 Jahre waren prägend.
Ja.
Oetker und Jakobs zum Beispiel, ich habe die Herren noch selbst kennengelernt. Die fühlten sich mit ihren Reedereien wirklich persönlich verbunden, das muss ich wirklich sagen. Ich habe die kennengelernt, beide, Jakobs und auch Dr. Oetker, im Zusammenhang mit der Serie, der letzten Neubauserie der deutschen Hochseefischerei. Das war Anfang der 70er Jahre, 72, 73.
Mhm.
Da wurden 13 Schiffe,
13,
13 Fabrikschiffe auf einmal in Auftrag gegeben.
Das sind sehr viele.
Und zwar alle auf Bremerhavener Werften. Und die Werften waren damals, die warteten auf Aufträge. Die waren richtig, für die war das ein warmer Regen.
Ja,
sozusagen.
Das kann ich mir vorstellen.
Sowohl die Schichau-Unterweser, wie die Seebeck-Werft, wie Rickmers-Werft. Jeder hat drei oder vier Schiffe davon gebaut. Es war mal die Idee, die sollten alle sozusagen nach einem Plan alle gleiche Schiffe bauen, Serienfertigung, sowas. Ja. Aber das ging natürlich nicht. Nein. Jede Reederei hatte ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Fachleute, ihre Kapitäne, die gesagt haben, nee, so will ich das nicht. Das muss anders.
Ja, und dann waren es doch 13 ganz unterschiedliche Schiffe, oder?
Und bei den Probefahrten, dieser Schiffe, da waren Oetker und Jakobs, der alte Jakobs, die waren dabei, die kamen dann. Das zeigte die Verbundenheit dieser Persönlichkeiten. Und 72, 73, dieser Fangfabrikschiffe, die läuteten eben auch eine Entwicklung ein, dass praktisch die deutsche Hochseefischerei sich aus dem Frischfischfang mehr und mehr zurückzog. Mhm. Und dann haben wir uns natürlich umgeguckt. Das war einmal der Versuch, die Kutterfischer zu stärken.
Die hier also wirklich vor Ort,
und
hier regional.
Kutterfischer anzusiedeln. Mhm. Das hat auch zum Teil Erfolg gehabt. Aber die waren auch von Fangbeschränkungen betroffen. Ja. Das war auch nicht so der ganz große Erfolg. Und dann kam die Zeit, wo die mithilfe der Bundesregierung dann Versuchsfischereien stattfanden. Also unter Argentinien, Patagonien, unter Afrika, Südwestafrika.
Also neue Fanggebiete erschließen, und, war die Hoffnung.
Und Neuseeland.
Ah, ja, gut, das sind natürlich auch wirklich immer weiter.
Und dann hat es Versuchsfischerei in der Antarktis gegeben auf Krill.
Ja.
alles als Möglichkeiten gedacht, eventuell dorthin auszuweichen, obwohl die Skepsis, dass das ökonomisch erfolgreich sein könnte, von Anfang an da war.
Ja.
Dass die im Zusammenhang mit den Absprachen mit Argentinien, das war zur Zeit der argentinischen Militärregierung, die waren sehr schwierig und die Argentinier hatten festgelegt, dass nicht von Buenos Aires die ersten ein paar hundert Seemeilen südlich, das Gebiet hatten sie für sich reserviert, weil sie wussten, da ist gut zu fischen. Wir hatten sie für ihre eigene Flotte reserviert. Ja. Und weiter südlich, Patagonien bis hin sozusagen zu Kap Horn so ungefähr.
Ja, das sind dieses nicht ganz Gebiet so einfache Gefilde.
Das hatten sie vorgesehen, wo sie eventuell Quoten vergeben würden und hatten zur Bedingung gemacht zwei Dinge. Das eine war, dass Deutschland ihnen ein U-Boot liefern musste.
Okay.
Die Bundesregierung hat das versprochen.
Ja.
Und das zweite war, dass die Bundesregierung ihnen behilflich wäre in diesem Bereich, im südlichen Argentinien, Patagonien, einen neuen Standort für einen Fischereihafen zu erkunden.
Ja.
Und den Auftrag, wir hatten damals, weil wir häufiger solche Anfragen hatten, haben wir eine Tochtergesellschaft gegründet, Fish Consult, wo wir also auch Beratung
international
angeboten haben.
Ja.
Und dann kriegten wir als Fish Consult den Auftrag, im südlichen Bereich Argentinien, Patagonien, einen Hafenstandort für einen Fischereihafen auszukundschaften. Und wir handelten im Auftrag praktisch des Bundes, da unten in Patagonien die ganze Küste bereist haben und sich nach Standorten umgeguckt haben. Und dann darüber einen Bericht gefertigt haben, auch immer im gewissen Kontakt mit den argentinischen Stellen natürlich, die haben das begleitet.
Ja.
Und für den Abschlussverhandlungen, das werde ich nie vergessen, musste ich als verantwortlicher Geschäftsführer dieser Fish Consult dann dahin zur Abschlussbesprechung.
Ja.
Und das war das fürchterlichste an Verhandlungen, was ich jemals erlebt habe. Da saß so ein Admiral oder was in so einer Uniform und hatte da so noch so ein paar Uniformierte um sich. Da konnte man schon sehen, das Ganze war mehr militärisch ausgerichtet.
Ja.
Aber es war ja eben auch Militärjunta, wie es damals hieß. Und der hat sich den Bericht vortragen lassen von den Fachleuten, Ingenieuren und so weiter. Und dann hörte der sich das an mit steinernem Gesicht, sagte kein Wort, stellte keine Frage, gar nichts. Eiskalt, sowas, sowas an Verhandlungen habe ich, war gar keine Verhandlung, es war sozusagen ein Referat.
Ja.
Und man wusste nicht hinterher,
findet ihr das gut oder findet ihr das nicht gut?
Um das kurz abzuschließen, diese Versuchsfischerei, die dann dort auch stattgefunden hat, hatte ergeben, dass der Fisch für die Zwecke, für die Hochseefischerei, den haben wollte, gar nicht verwertbar war. Der war befallen von Parasiten.
Ah.
Und dieser Parasitenbefall, der war in Argentinien noch bekannt gewesen. Das heißt also, das Ganze war ein Horneberger Schießen.
Ja, das heißt, die haben bezahlt mit Absicht.
Bezahlt hat es die Bundesregierung. Ja. Die Reedereien haben dabei kein Geschäft gemacht, aber haben auch kein Geld verloren. Mhm. Aber so schied ein Standort nach dem anderen mit dem Krillfang, das ging also völlig daneben. Und Neuseeland, da ist noch eine Zeit lang gestern noch gefischt worden, aber das waren alles Flops.
Ja.
Das hat sich alles als nicht tragfähig erwiesen für die deutsche Hochseefischerei. Und dann begann das, was wirklich prägend war für die 80er, Ende 80er, natürlich, dass die Schiffe verkauft wurden. Zum Teil nach China. Einige Schiffe haben die Isländer gekauft. Und das ist ein Kapitel, das ich unbedingt auch ansprechen muss. In den, als das mit der deutschen Hochseefischerei in den 70er Jahren mit den Anlandungen immer weiter zurückging. Wir hatten immer Kontakte gehabt zu Isländern. Es kamen immer mal isländische Trawler hierher,
ja,
die ihren Fisch hier über die Auktion verkauften, und dadurch hatten wir mit denen zu tun.
Das heißt, die Kontakte waren da schon immer dann gut?
Die waren also da, und dann habe ich mir gesagt, wir müssen versuchen, das zu intensivieren.
Mhm.
Und dann habe ich isländische Reedereien besucht.
Ja.
Bin darüber gefahren, und das hat auch zu vermehrten Anlandungen geführt. Das hat eine ganze Weile uns richtig geholfen.
Die haben dann hier direkt in den Markt ihren Fisch gebracht, den sie selbst vor ihrer Küste gefangen haben.
Ja, die kamen mit den Trawlern hierher und haben den hier vermarktet und so weiter. Zum Teil kamen die Reeder, wenn das Schiff dann hier war, selbst hierher, um sich das anzugucken.
Ja.
Und die fanden das also im Grunde ganz toll, hier anzulanden, weil dieses System der Auktion, das kannten sie so in Island gar nicht.
Ach.
Und er wusste, er braucht sich um das Geld gar nicht zu kümmern.
Er hatte also eine wirkliche Sicherheit.
Ob das reinkommt oder nicht, das war Risiko der FBG.
Ja.
Und so war das Auktionssystem eben. Mhm. Und das machte es attraktiv,
ja, aber ist doch gut,
für die Isländer, mal hierher zu kommen.
Ja.
Und speziell, die wussten natürlich schon sehr schnell, wann die besten Zeiten sind. Die kamen dann nicht im Sommer, die kamen im Herbst.
Ah.
Die kamen in der Weihnachtszeit.
Gut, ja.
Fisch, und die kamen natürlich zur Karwoche.
Ja.
das war natürlich Highlights für die, nicht? Und der höchste jemals erzielte Tageserlös eines Trawlers, von allen Trawlern, die hier angelandet haben, waren Isländer, die hier zur Karwoche mit einer vollen Ladung und dann über 1 Million erlösten und total happy.
Ja, das kann ich 1 Million. Ja.
Da war ein Reeder dabei, war ein toller Kerl, der, wenn ihm was nicht gefiel, auch sehr lautstark werden konnte. Der hatte die Angewohnheit, wenn er hier dann ein gutes Ergebnis erzielt hatte, dann hatte er sich ein Zimmer bestellt in Hamburg im Atlantic Hotel, und dann machte er eine Woche Hamburg Urlaub.
Im Bremerhaven Geld verdienen und in Hamburg ausgeben.
Und in Hamburg, das mögen wir. In Hamburg im Atlantic Hotel.
Ja,
ja, das war, aber da haben sich dann sehr enge, gute persönliche Beziehungen aufgebaut.
Ich habe gelesen, Sie waren Honorarkonsul.
Ja, das ergab sich dann auch. Wir hatten schon immer einen isländischen Konsul hier.
Mhm.
Das war Ludwig Janssen. Es gab eine Firma, Ludwig Janssen war früher auch mal eine Reederei. Das war es aber nicht mehr. Und der hatte eigentlich als Geschäft nur, dass er Isländer hier vertrat, als Markt.
Okay.
Ja, und der war in der Nachfolge seines Vaters Konsul von Island.
Mhm.
Mit denen habe ich etliche Male, ich habe immer gesagt, Ludwig, wir müssen wieder nach Island. Wir müssen da Gespräche führen.
Ja.
Da hat es Probleme gegeben und so weiter, wie das immer so ist.
Mhm.
Und dann sagte er immer, ach, das ging doch eigentlich immer ganz gut und so weiter. Und ihr habt das doch alles schön abgewickelt und so weiter. Und
er hat also ein entspannteres Leben.
Ja, und er wollte das eigentlich gar nicht. Und der starb plötzlich.
Oh.
Und eine Weile danach kam der isländische Botschafter, den ich auch schon kannte.
Mhm.
Aber ich, vor allen Dingen hatte ich ja viele Bekannte in Island. Und hatten wir auch gemeinsame Bekannte. Der Ludwig Janssen und ich waren ja gemeinsam in Island gewesen.
Ja, das heißt, die Verbindung
und,
bestand
dann
schon.
Dann haben die wohl von Island aus so ein bisschen das eingefädelt und haben dem Botschafter gesagt, wir brauchen da einen Nachfolger und wir wissen auch wen.
Ja, aber das spricht ja wahnsinnig für Sie, dass die Isländer gesagt haben, das ist der Richtige.
Bisschen vielleicht. Die Beziehungen waren sehr eng und sehr freundschaftlich, muss ich sagen. Der isländische lange Jahre Fischereiminister während der Zeit, wo ich dann Konsul war, Den haben wir hier gehabt. Und wenn er mitkriegte, dass ich in Island sein würde oder ich ihm das auch irgendwie habe wissen lassen, dann lud er mich zu sich ins Ministerium zum Frühstück ein. Dann haben wir da unter vier Augen zusammen gefrühstückt. Ja. Und so. Es waren sehr persönliche Beziehungen geworden.
Toll, ja.
Muss ich wirklich sagen, es war schon eine tolle Zeit.
Ja, das sind ja auch so Dinge, die man sich sicherlich nicht gedacht hat, als sie bei der FBG gestartet sind, dass
das in so eine Richtung geht. Wer konnte das vorhersehen?
Niemand, kein
Mensch vorhersehen.
Eine Frage habe ich noch zum Abschluss, die stelle ich allen meinen Besuchern hier im Podcast. Und zwar, Sie haben Ihr ganzes Leben ja rund um den Fisch verbracht. Was ist denn Ihr Lieblingsfisch und vor allen Dingen Fischgericht? Wie essen Sie Fisch am liebsten?
Also ich sage das nach wie vor, zu meinem 80. Geburtstag, da hatte ich eingeladen zu Natosch.
Ja.
Und da habe ich gesagt, als Hauptgericht gibt es Rotbarsch.
Rotbarsch, ja, der Klassiker.
Haben alle akzeptiert.
Ja,
das
geht immer.
Und zwar besonders zugerichtet auf Wirsing.
Auf Wirsing?
Auf Wirsing. Oh. Ja,
Wirsing-Gemüse
und der Rotbarsch. Und das haben die bei Natosch, das haben sie auch prima hingekriegt,
ja,
und gut gemacht. Also das hat irgendwie auch mit meinen Island-Beziehungen zu tun.
Okay.
Das Gebiet um Island, die haben ja, die Fanggebiete haben ja zum Teil deutsche Namen gehabt.
Mhm.
Rosengarten zum
Beispiel.
Dieser Kapitän von dem, oder Schiffseigner, von dem ich vorhin erzählte, der da in Hamburg sich einquartierte, der kriegte immer ganz große Kulleraugen und dann sagte er, Rotbarsch, Rosengarten, sagte er dann immer. Die hatten vorher den Rotbarsch gar nicht so im Blick gehabt, weil die dafür eigentlich gar keinen Markt hatten.
Der Markt
für Rotbarsch ist deutscher.
Die Deutschen essen gerne Rotbarsch.
Sie nennen ihn dann im Binnenland auch gerne Goldbarsch.
Klingt wertvoller.
Noch ein bisschen besser.
Herr Meiners, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja,
tschüss.
Tschüss.